Uwe Jonsson, Jahrestage 1 bis 4. Aus dem Leben von Gesine Grespal. Gelesen von Charlie Hübner und Karen Mioschka.
28. August 1967, Montag. In einem Bericht über abgestimmte Feuerüberfälle des Vietcong im ganzen Süden des Landes nennt die New York Times für diese Seite an Verlusten, Toten oder Verwundeten, aus Kanto 268, später 248, aus Hoian 79, aus Hue einen, aus Quangda und Dinban 53 oder mehr, nahe Pleiku mäßige, aus Ban Mie Thu 13, nahe Saigon leichte und gibt als Endsumme 355.
Jericho zu Anfang der 30er Jahre war einer der kleinsten Städte in Mecklenburg-Schwerin. Ein Marktort mit 2151 Einwohnern, einwärts der Ostsee zwischen Lübeck und Wismar gelegen. Ein Nest aus niedrigen Ziegelbauten, entlang einer Straße aus Kopfsteinen, ausgespannt zwischen einem zweistöckigen Rathaus mit falschen Klassegrillen und einer Kirche aus der romanischen Zeit, deren Turm mit einer Bischofsmütze verglichen wird. Lang und spitz läuft er zu, und wie die Mütze eines Bischofs hat er Schildgiebel an allen vier Stirnen. Um den Marktplatz im Norden zur See hin standen ein Hotel, die Bürgermeisterei, eine Bank, die Raiffeisenkasse, Wollenbergs Eisenwarenlager, Papenbrucks Haus und Handlung, die alte Stadt. Hier gingen Nebenstraßen ab. Kattreppel, Kurze Straße, die Bäg, Schulstraße, Bahnhofstraße. Am südlichen Ende, um Kirche und Friedhof herum, war die erste Stadt gewesen. Fünf Gänge zwischen Fachwerkhäusern, bis sie abbrannte, 1732. Erst im 19. Jahrhundert wieder zugestellt mit gedrungenen Backsteinhäusern, Schulter an Schulter unter sparsamen Dächern. Da steht heute das Postamt, das Konsumkaufhaus, die Ziegelei hinter dem Friedhof, die Ziegelei-Villa. Um die Stadt herum waren viele Scheunen übrig, die Nebenstraßen waren bald Feldwege und neben Schaufenstern in der Hauptstraße standen hölzerne Hoftore. Da, auf 120 Hektar, wohnten Ackerbürger, Kaufleute, Handwerker. Grespal kam von Süden auf der Gnezer Chaussee und fuhr über die Hauptstraße am Marktplatz vorbei, heraus aus Jericho, denn er fing nun an, die Stadt zu erwarten. Da war die Stadt zu Ende, bis zur See lagen Felder. Jericho war keine Stadt. Es hatte ein Stadtrecht von 1240, es hatte einen Gemeinderat, es bezog Elektrizität vom Kraftwerk Herrenwiek, es hatte ein Telefonnetz mit Selbstanschluss, einen Bahnhof, aber Jericho gehörte der Ritterschaft, deren Güter es umgaben. Das war nicht mit dem Brand gekommen. Die Ritterschaft hatte den Bauern, die das Land urbar gemacht hatten, ihre Höfe genommen, ihre Felder den eigenen zugeschlagen, sie leibeigen gemacht und das schwächliche, über die Ohren verschuldete Fürstenhaus hatte ihnen das Recht dazu im grundgesetzlichen Erbvergleich von 1755 bestätigt. Von den Dörfern, die Jericho stark gemacht hatten, gab es noch drei winzige, ärmliche Siedlungen. In diesem Winkel regierte der Adel. Arbeitgeber, Bürgermeister, Gerichtsherr über seine Tagelöhner, als Raubritter berühmt geworden, als Unternehmer wohlhabend. Jericho war wiederum nicht weit von dem Rodedorf, als das es angefangen hatte. Von der Schifffahrt war es ausgeschlossen durch die großen Häfen, seine Entfernung vom Meer. Wo ein Hafen für Jericho hätte sein können, saß das Fischerdorf Rande. Schon am Anfang des Jahrhunderts reich genug für Grand Hotels, Erbgroßherzog, Stadt Hamburg. Jericho war eine Station geblieben auf dem Weg nach Rande. Früher die Diligenzen, wie jetzt die Omnibusse, gaben die zahlkräftigen Badegäste nicht ab. Der Handel kam nicht über die schmalen Chausseen, die großen Straßen zogen tief im Süden an ihm vorbei. Der Ritterschaft war Jericho so recht, als ein Kontor, ein Lagerplatz, ein Handelsort, eine Verladestelle für den Weizen und die Zuckerrüben. Die Ritterschaft brauchte keine Stadt. Jericho bekam seine Bahnlinie nach Gnez zur Hauptstrecke zwischen Hamburg und Stettin, weil die Ritterschaft das Transportmittel brauchte. Jericho war zu arm, sich eine Kanalisation zu bauen, die Ritterschaft brauchte sie nicht. Es gab kein Kino in Jericho, die Ritterschaft war nicht für die Erfindung. Jerichos Industrie, die Ziegelei, war ritterschaftlich. Ihnen gehörte die Bank, die meisten der Häuser, der Lübecker Hof. Der Lübecker Hof hatte eine Klärgrube. Die Ritterschaft kaufte in Jericho Ersatzteile für ihre Maschinen, sie benutzte die Verwaltung, die Polizei, die Rechtsanwälte, Papenbrucks Speicher, aber ihre großen Geschäfte machte sie in Lübeck ab. Ihre Kinder schickte sie auf Internate in Preußen, den Gottesdienst hielten sie in ihren eigenen Kapellen und begraben ließen sie sich hinter ihren Schlössern. In der Erntezeit, wenn der Weg nach Ratzeburg oder Schwerin zu weit war, fuhren die Herren abends zum Lübecker Hof und spielten Karten an ihrem eigenen Tisch, gewichtige, leutselige, dröhnende Männer, die sich in ihrem Plattdeutsch suhlten. Crespal bei seinem Bier hielten sie wegen des großstädtischen Kennzeichens an seinem Auto für einen Handelsreisenden. Seine Hauptstraße, die schmale Schneise aus der Rodezeit, nannte Jericho die Stadtstraße. Crespal erkundigte sich beim Frühstück nach dem Wetter. Er ging in die kleinen Läden, kaufte Schreibpapier oder Hemden von der besseren Sorte und fragte nebenbei. Er stand eine Weile auf dem Weg hinter dem Hof von Heinz Zoll, der hier die besseren Tischlerarbeiten machte, und besah sich das Holzlager im offenen Schuppen. Er fing an, sein Bier im Krug zu trinken, bei Peter Wulff. Peter Wulff war in seinem Alter, weniger prall damals, ein nicht beflissener, maulfauler Wirt, der Crespals geduldiges Warten beobachtete wie der ihn. Crespal schrieb eine offene Postkarte nach Richmond und gab sie dem Hoteldiener zum Einwerfen. Er besuchte den Rechtsanwalt Jansen. Er ging nach Rande und aß im Hotel Stadt Hamburg zu Abend. Er las alle Anzeigen im Gnezer Tageblatt auf der Seite für Jericho und Umgebung.